Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen und Aloha zu einer neuen Folge Proud Nomad Vibes. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile keine neuen Folgen mehr gedreht. Du bekommst natürlich wöchentlich immer eine neue. Aber ich bin seit ungefähr 6 Wochen nicht mehr in Thailand, sondern zurück in Europa. Ja, und seitdem habe ich tatsächlich keine neue Folge gedreht. Und jetzt bin ich hier auf einem Roadtrip. Also es ist tatsächlich in den 6 Wochen, die ich zurück bin, schon meine dritte kleinere Reise. Und aktuell bin ich auf einem Roadtrip von Frankfurt, was quasi meine Homebase in Europa oder in Deutschland ist, ins Baltikum. Und aktuell bin ich in Lettland. Wir sind hier in der Nähe von Riga, ungefähr 80 Kilometer von Riga. Und wie man sieht, wir sind direkt am Meer. Und zwar ist es ein Campingplatz direkt am Meer, weil wir machen ja einen Roadtrip und wir übernachten im Auto und Zelt. Und ja, ich darf hier aktuell, wenn ich meinen Kopf hebe im Auto, aufs Meer blicken. Und heute Morgen bin ich mit der Sonne aufgewacht. Das bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und deswegen war ich so inspiriert, dass ich erstmal ein paar Fotos gemacht habe und dann gedacht habe, jetzt kommt eine neue Podcast-Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich heute über meine liebsten Destinationen spreche und darüber, wie ich sie auswähle, warum ich mich dort wohlfühle und so weiter und so fort. Also ich habe ja schon ein bisschen was auch in die Richtung erzählt und das ist natürlich klar, meine allerliebste Destination ist Thailand, da ist nichts dran zu rütteln, so ist das nun mal, aber das war nicht immer so. Und zwar hatte ich Südostasien ja früher überhaupt nicht auf dem Schirm. Das liegt zum Beispiel daran, dass ich im Nebenfach Lateinamerika-Studien studiert habe. Und deswegen war ich sehr, sehr fixiert auf Südamerika und gar nicht Südostasien oder überhaupt ein anderer Teil dieser Welt. Und meine Weltreise habe ich deswegen ja auch tatsächlich in Südamerika begonnen. Eigentlich wollte ich nach Argentinien fliegen. Ich hatte Buenos Aires nicht nur auf dem Schirm, sondern da habe ich mich so drauf fixiert. Ich dachte, das wäre die schönste Stadt der Welt, die tollste Stadt der Welt, die Stadt der Literaten, des Tango. Und das wollte ich auf jeden Fall eigentlich als erstes sehen. Und dann gab es aber leider keine Kontingente, keine Verfügbarkeiten nach Buenos Aires. Wenn du dich vielleicht erinnerst und die Folge gesehen hast, wenn nicht, dann schau sie dir vielleicht mal an zum Thema Meilen sammeln. Und ich habe ein Round-the-World-Ticket mit Meilen gebucht, also ein Prämienflug beziehungsweise ja ein Prämien-Round-the-World-Ticket habe ich mir geholt. Und da ist man dann abhängig von den Kontingenten der Star Alliance. Und dementsprechend gab es keine Kontingente nach Argentinien. Und ich habe gefragt, was gibt's denn so in der Nähe? Und dann bin ich am Ende nach Sao Paulo geflogen. Das war mein erster Flug der Weltreise, Brasilien. Und Brasilien ist dann hinterher tatsächlich für eine ganze Weile mein Lieblingsland gewesen. Aber Sao Paulo selbst hat mir gar nicht gefallen. Und deswegen war mein erster Eindruck von Brasilien, ist nicht meins. Liegt auch daran, dass ich habe zwar Lateinamerika-Studien studiert, aber mit Schwerpunkt auf Spanisch. Das heißt, die spanischsprachigen Länder, die spanischsprachige Literatur, das war das, worüber ich jahrelang gelesen hatte, was ich gelernt hatte, was ich vor Augen hatte. Und da war Brasilien, ja, das war einfach kein Thema. Und dementsprechend war ich auch mit der Sprache, das Portugiesische, das habe ich zwar auch nebenher gelernt, aber eben nur nebenher, das war nicht mein Schwerpunkt. Und deswegen bin ich relativ schnell südlich gereist oder in den Süden gefahren, war erst noch in Iguazu und dann habe ich mich nach Buenos Aires aufgemacht und dann auch noch weiter in den Süden, nach Puerto Madryn, nach El Calafate, dann nach Bariloche. Und ja, ich habe irgendwie mir erwartet, dass ich dort den Heiligen Gral finde oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich am Ende sehr enttäuscht Ich war enttäuscht vom Internet, ich war enttäuscht davon, wie die Menschen mit einem umgehen. Ich hatte das Gefühl, man sieht mich als wandelndes Dollarzeichen, sowieso als Gringo in ganz Lateinamerika, nicht nur Südamerika, sondern auch Mittelamerika. Hatte ich immer das Gefühl, egal wie gut ich Spanisch spreche, oder damals sprach ich fließend Spanisch und die haben mich alle für eine Spanierin gehalten, weil ich hatte halt europäisches Spanisch gelernt und dementsprechend haben sie mich für eine Spanierin gehalten. Aber auch damit war ich Europäerin und damit war ich Gringa. Ja, also Westerner, wie man in anderen Teilen der Welt eben sagt, während ich irgendwie in Thailand nie ein Problem damit hatte, als Farang, als Westerner zu gelten und die das auch überhaupt nicht abschätzig meinen, wenn die dich Farang nennen. Das ist einfach so. Ich meine, ich bin in Deutschland geboren, ich bin halb Deutsche, halb Italienerin, da ist nichts dran zu rütteln und das ist auch in Ordnung. Ich will das ja gar nicht ändern. Aber in Lateinamerika hatte ich immer das Gefühl, Gringa ist eine Beleidigung. Mit Gringa sehen sie mich eben als wandelndes Dollarzeichen und es ist auch so, dass ich natürlich als Gringa, als Westerner, als Europäerin in einer privilegierten Region geboren bin, dass ich privilegiert bin, meinen Pass zu haben. Aber in Lateinamerika hatte ich immer das Gefühl, das wird mir zu spüren gegeben. Und das hat mir nicht gefallen. Und das habe ich direkt auf meiner ersten Reise, an meinen ersten Zielen gespürt. Und in Argentinien habe ich es irgendwie stärker gespürt als zum Beispiel danach in Chile. Also in Chile hat es mir deutlich besser gefallen. In Bolivien und Peru danach hat es mir wieder, ja, nicht so gut gefallen. Da hatte ich wieder das Gefühl, ich spüre das schon deutlich, dass ich nicht dazu gehöre und niemals dazu gehören werde, egal was ich tue. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich als digitale Nomadin in irgendeiner Form zur Community gehören möchte. In welcher Form auch immer. Und dann bin ich weitergereist und dann war ich in Nordamerika auf meiner Weltreise, dann bin ich in Ozeanien gewesen. Das waren ganz andere Welten irgendwie und gar nicht das, was ich für mich als digitale Nomadin mir wünsche. Und dann bin ich nach Thailand gereist. Und dann dachte ich, oh, hier muss es ja irgendwie jetzt anders sein, weil alle digitalen Nomaden lieben Thailand. Und für mich war es ein totaler Kulturschock. Dadurch, dass ich bis dahin eigentlich nur Länder bereist hatte, wo ich die Sprache zumindest rudimentär sprach, ne? Also auch Portugiesisch habe ich ja, wie gesagt, gelernt. Und selbst in Marokko, das war das einzige Land bis dato, wo ich mich nicht in der Landessprache verständigen konnte, da konnte ich mich dann irgendwie mit Französisch und auch Spanisch durchwursteln. Das hat ganz gut geklappt. Nun war ich in Thailand und ich konnte mich mit keiner Sprache durchwursteln. Und auch Englisch, ja. Also vor 11 Jahren, also 2014, 15, war das noch, ja, vielleicht noch schwieriger als heute, aber auch heute kann man halt man kann Glück haben und man kann Pech haben. Und man kann auch zum Beispiel an Menschen geraten, die so tun, als würden sie verstehen und nicken und zeigen dir irgendwie die Richtung, in die du willst oder so, aber sie haben eigentlich gar nichts verstanden. Das gibt's bis heute, weil sie wollen ja kein Gesicht verlieren und deswegen, sie lächeln einfach und sprechen dir Mut zu sozusagen, also mit ihrer Mimik und Gestik und schicken dich eigentlich in die völlig falsche Richtung. Also, das war für mich ein absoluter Kulturschock. Ich bin mit dem Essen am Anfang nicht zurechtgekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt aber auch schon 6 Monate auf Weltreise und habe schon sehr lange kein Essen mehr gegessen, das halt ich so von mir kannte. Kein gutes italienisches Essen. Okay, deutsches Essen ist jetzt nichts, was ich wirklich vermisse, muss ich gestehen, wenn ich auf Reisen bin. Aber vor allem so gutes italienisches Essen habe ich schon vermisst. Von daher, ja, ich war dann 6 Wochen in Thailand und das war schon schwierig für mich, mich an gebratenen Reis und Pad Thai zu gewöhnen. Und ich war auch nicht so probierfreudig. Und ja, mir hat was gefehlt. Ich habe mich nicht richtig wohl gefühlt in meiner Haut dort. Und vor allem am Anfang war ich auch noch nicht daran gewöhnt. Ich wusste noch nicht, wie das funktioniert, als digitale Nomadin zu reisen. Ich war noch in Hostels, in Bangkok im Hostel und später dann auf Koh Phangan und Koh Samui in normalen, ja, Resorts, also so mit diesen Holzhütten. Und es war zwar nett, aber das Internet war schlecht. Ich habe niemanden dort getroffen, der arbeitet. Die haben mich alle komisch angeguckt, weil ich gearbeitet habe und weil ich abends nicht mit denen Party machen gegangen bin. Ja, habe irgendwie meinen Weg nicht gefunden, bis dann der Moment kam, als ich auf ich glaube, auf Koh Samui total verzweifelt war und ich wusste, wie ich jetzt die letzten 2 Monate meiner Weltreise durchstehen soll. Und dann einer, den ich auf der DNX kennengelernt habe, zu mir sagte, ich bin auf Koh Lanta, das ist zwar in der Andamanensee eine Insel in Thailand und nicht im Golf von Thailand, wo ich eben war, musst du einmal übers Festland quasi drüber hüpfen und dann nochmal eine Fähre nehmen auf der anderen Seite. Aber dann bist du hier und hier ist ein Coworking Space, hier sind andere digitale Nomaden. Vielleicht fühlst du dich hier wohler. Und dann war ich 3 Wochen auf Koh Lanta. Ich war auch in Chile einmal 3 Wochen über meinen Geburtstag oder 2,5 Wochen oder sowas. Also vielleicht war es sogar tatsächlich die längste Zeit, aber auf jeden Fall war es relativ lang und es war das längste, dass ich mit digitalen Nomaden zusammen war und da hat sich dann herauskristallisiert. Es ist eben doch genau das, was ich will und ich hatte es nur bis dahin falsch gemacht und ich hatte schon gespürt, dass das digitale Nomadentum eben meins ist, aber noch nicht. Ja, ich hatte noch nicht verstanden, wie ich das genau plane, wie ich das mache, wie ich dahin komme, dass ich mich wohlfühle. Und auf Koh Lanta habe ich das dann das erste Mal erfahren. Mit Thailand bin ich trotzdem noch nicht warm geworden, weil eben ne, Sprache, Essen, Kultur, das war für mich damals noch alles irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln, sagen wir es so. Dann bin ich weitergereist, dann war ich in Sri Lanka und dann bin ich zurück nach Hause. Und dann bin ich über den Sommer in Spanien gewesen und Portugal. Und dann bin ich auf die Nomad Cruise und dann hat sich alles verändert. Ja, dann bin ich mehr mit digitalen Nomaden in Kontakt gewesen. Ich habe gelernt, was mir gefällt. Ich habe gelernt, wie man das eben macht mit den Coworking Spaces und Co-Living Spaces. Dann habe ich auch angefangen, Reiseführer für digitale Nomaden zu schreiben. Auch in der Absicht, dass ich dadurch all diese Angebote ja testen muss, dass ich das alles mir genauer anschauen muss, dass ich mit den Leuten in Kontakt trete und mit denen mich unterhalte und eben diese Kontakte knüpfe. Und das hat wunderbar für mich funktioniert, dass ich dann eben mir, ja, dass ich so gereist bin, wie ich es wollte, wie es für mich gut war und die Menschen auch kennengelernt habe, in die Communities gekommen bin und ja genau das für mich aufgebaut habe, was ich wollte. Und das ist der springende Punkt. Ich habe es für mich so aufgebaut, wie es für mich gut war. Und ich kann dir jetzt natürlich gleich von den Orten erzählen, an denen ich mich am wohlsten fühle. Aber ich kann dir nicht sagen, wo du dich am wohlsten fühlst. Du kannst dich natürlich in einem Land hier wie Lettland viel wohler fühlen, als ich es jemals tun werde, weil mir ist es einfach zu kalt. Ich sitze hier, glaube ich, sogar mit Gänsehaut. Das sieht man wahrscheinlich im Video nicht. Ich würde niemals hier ins Meer gehen. Okay, ich gehe auch in Thailand nicht ins Meer, weil es mir auch da zu kalt ist. Aber also Ich fühle mich sehr wohl hier auf dem Roadtrip und es macht mir großen Spaß und es ist wunderschön, aber es ist nicht meine Gegend, es ist nicht mein Land. Ich fühle mich in den Tropen am wohlsten. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich mich in Thailand eben aus den Gründen, die ich damals befremdlich fand, nämlich die Kultur, wie die Menschen sind, das Essen. Okay, heute auch, also das Wetter, das fand ich damals schon nicht befremdlich, aber das Wetter, das Klima ist für mich auch ein Argument. Ich fühle mich in diesen Regionen wohl und in Thailand fühle ich mich wohler als zum Beispiel in Vietnam, weil ich mittlerweile Thai lerne seit, mittlerweile fast 6 Jahren. Also Ende 2019 habe ich angefangen, Thai zu lernen. Und ja, mittlerweile komme ich ganz gut klar und ich kann einigermaßen mich verständigen und kommunizieren. Die Menschen werden plötzlich offener im Sinne von, sie kommunizieren noch bereitwilliger mit dir, auch mit Händen und Füßen oder sie trauen sich auch plötzlich Englisch zu sprechen, was sie vielleicht vorher nicht getan haben, wenn man signalisiert, hey, ich spreche deine Sprache. Ich spreche sie nicht wahnsinnig gut. Ich kann nicht fließend sprechen. Ich kann dir ungefähr begreiflich machen, was ich möchte. Ich kann auch eine App dazu nehmen, um es dir nochmal begreiflicher zu machen. Aber wenn du mir ein bisschen mit Englisch entgegenkommst, dann kriegen wir das wirklich gut hin. Und das funktioniert. Ja, das ist mit definitiv ein Argument. Das funktioniert in Vietnam nicht so gut. Also mit Vietnamesisch komme ich leider nicht zurecht. Oder mit Kambodschanisch oder Malaiisch beziehungsweise Bahasa, die Sprache, die man in Malaysia und Indonesien spricht, mit bestimmten unterschiedlichen Färbungen, sodass Indonesisch und Malaiisch nicht genau das Gleiche ist. Aber es ist der gleiche Stamm, sagen wir mal. Die Sprachen habe ich tatsächlich auch zum Teil gelernt und sie sind definitiv auch einfacher. Also Bahasa ist viel einfacher als Thai. Aber ich fühle mich dann eben unterm Strich in Thailand doch wohler, komme mit der Kultur besser zurecht, komme mit dem Buddhismus sehr gut zurecht. Ich war auch in einem thailändischen Kloster mal für 5 Tage und habe dort ein Vipassana, einen Schweigeretreat mitgemacht. Ja, dementsprechend ist Thailand für mich mittlerweile mein zweites Zuhause, auch kulturell und in jeglicher Hinsicht. Also ich fühle mich einfach dort angekommen. Und das spüren auch die Thais. Darauf will ich hinaus. Und ich kann Lateinamerika studiert haben, so viel ich möchte, wenn ich mich heute viel mehr mit der thailändischen Kultur identifiziere als mit der argentinischen zum Beispiel oder mit der chilenischen oder bolivianischen gar oder was auch immer, ja. Und dementsprechend habe ich für mich eben mein neues Zuhause sozusagen in Thailand gefunden. Und das Wichtige ist eben, dass du das für dich auch findest. Ob das in Skandinavien ist, ob das in Südeuropa ist, ob das in Südamerika, Südostasien oder auf den pazifischen Inseln in der Südsee ist, whatever, du musst dein Ding finden. Das ist das Wichtige. So, warum ich Thailand so sehr liebe, habe ich ja schon gesagt. Mehrmals. Ansonsten habe ich mich ja, mit Bali zum Beispiel, also Indonesien, bin ich nie 100% warm geworden. Ich habe mich schon nicht unwohl gefühlt. Ich habe auch viele schöne Momente dort erlebt. Ich war insgesamt 2 Monate dort, zweimal einen Monat. Ich würde auf jeden Fall sagen, probier's. Aber ich persönlich bin mit Bali eben nicht so ganz warm geworden und hatte dort auch immer viel Pech. Also ich hatte Pech mit dem Wetter, ich hatte Pech mit meinen Airbnbs. Ja, dass ich da irgendwie mehr Komplikationen hatte, die sie mir ein bisschen vermiest haben. Und das war jetzt in Thailand unterm Strich irgendwie nicht so. Also auch da hatte ich zum Beispiel hatte ich schlechte Erfahrungen wie eine Lebensmittelvergiftung oder ich, ja, man verdrängt das immer, wenn man das grundsätzlich, wenn man eben positiv über ein Land denkt, dann verdrängt man die negativen Momente, während andersrum eben man, wenn man allgemein eher negative Erfahrungen gemacht hat, dann vergisst man eher vielleicht die positiven, die vielen schönen und denkt mehr an das Negative, was passiert ist, so wie bei mir mit Bali. Aber ja, mit Sicherheit ist auch ganz viel Mist passiert. Ich meine, ich war mittlerweile bestimmt 2 Jahre in Thailand. Also da wird ganz, ganz viel Doofes passiert sein. Aber bis auf die Lebensmittelvergiftung fällt mir gerade nicht so viel ein tatsächlich. Ja, genau. Und ansonsten ist aber Singapur eins der Länder, das ich vor Corona vor allem sehr intensiv, ja, Preis ist eigentlich zu viel gesagt, weil es ja ein sehr kleines Land ist, besucht habe, sagen wir besucht, weil ich dort sehr viel House-Sitting gemacht habe und deswegen, ich habe glaube ich noch nie in Singapur eine Unterkunft bezahlt. Damit ist der teuerste Kostenpunkt auch weg. Man kann sehr günstig in den Hawker-Centern, also in den Imbissbuden, sage ich mal, Garküchen, sehr günstig und gut frisch essen. So eigentlich ähnlich wie in Thailand, kaum teurer. Und genauso lecker und gut und frisch. Und dadurch habe ich dort sehr günstig, sehr gut und vor allem auch dadurch, dass ich dort House-Sitting gemacht habe, einfach lokal gelebt. Ich habe wie die Locals gelebt, ich habe in einer normalen Wohnung gelebt, habe Nachbarn gehabt, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Ich war dort in der Kizomba-Community, wenn du die Folge über Hobbys gesehen hast. Kizomba ist ein Tanz aus Angola, das mein Hobby wurde, während ich digitale Nomadin war. Und damit um die Welt gereist bin. Und in Singapur gibt es eine sehr gute Kizomba-Community, generell eine Tanz-Community. Auch Salsa Bachata ist dort sehr beliebt und angesagt. Und ja, also wenn du Tänzer bist, dann ist Singapur mit Sicherheit auch für dich eine tolle Destination, an der du dich sehr wohl fühlen kannst, weil du eben mit offenen Armen in der Community, in der Tanz-Community empfangen wirst. Und das ein gutes Gefühl vermittelt. Und es gibt auch einige Coworking Spaces. Co-Living Space weiß ich jetzt gerade nicht, aber da ich immer House-Sitting gemacht habe, und ich dir das auch absolut raten kann. Da gibt es sehr viele Expats und Expats haben sehr häufig Katzen oder auch Hunde. Und wenn die dann eben auf Heimaturlaub sind, dann brauchen die Haussitter. Deswegen gibt es in Singapur wahnsinnig viele Haussitz. Und das kann ich echt nur jedem empfehlen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um zu reisen, um einen Ort kennenzulernen, um zu leben wie ein Local und direkt in der Community anzukommen. Und wenn du dann noch das mit einem Hobby verbinden kannst, boom, perfekt, ja. Von daher, Singapur ist wirklich ein Ort. Das kann ich nur jedem raten. In Kuala Lumpur ist es ähnlich, also Malaysia. Aber wie gesagt, mit Malaysia bin ich nicht so 100% warm geworden. Dem möchte ich aber noch mal eine Chance geben. Nur bisher bin ich halt dann am Ende immer nach Thailand gereist. In Vietnam habe ich auch House-Sitz gemacht. In Vietnam war ich auch relativ viel Zeit, aber wie gesagt, da war es mit Sprache und Kultur ein bisschen schwieriger für mich als Thailand. Ansonsten kommen wir mal auf die lateinamerikanische Seite, um darüber ein bisschen zu reden, auch wenn ich, wie gesagt, am Ende dieser Seite der Welt so ein bisschen den Rücken gekehrt habe. Ich werde noch mal dahin reisen, weil ich möchte ganz gerne irgendwann, wenn möglich, alle Länder der Welt bereist haben. Und ich habe noch nicht alle lateinamerikanischen Länder bereist. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten sozusagen. Und mir fehlen noch so Venezuela, Uruguay. In Ecuador war ich noch nicht. Und dann oben in den kleinen Surinam, Guyana, Französisch-Guyana. Also die muss ich noch mir anschauen, dann habe ich wenigstens Südamerika fertig. Aber gewesen bin ich eben in Kolumbien, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru und in Brasilien, wobei Brasilien so groß ist, ich glaube, da reichen 20 Reisen nicht. Ich habe in 20 Reisen in Thailand noch nicht alles gesehen, also von daher. Und Thailand ist viel kleiner als Brasilien. Also nach Brasilien werde ich mit Sicherheit auch noch mal reisen. Und wie gesagt, Brasilien wurde auch so ein bisschen zu meinem Herzensland, weil, und ist es natürlich auch immer noch, weil ich in Brasilien mehr das gefunden habe, wonach ich eben suche. Mehr die Vielfalt, die Coworking Spaces. Also das hatte ich auch in Chile ein bisschen, aber Chile ist so weit weg. In Brasilien ist man relativ schnell. Also das ist ja auch an der östlichsten Spitze sind es, glaube ich, nur, setzt mir nicht die Pistole auf die Brust, bitte, aber ich glaube, es sind nur 3 Stunden, vielleicht sind es 4 Stunden Zeitverschiebung zur mitteleuropäischen Zeit. Und das ist natürlich super praktisch auch zum Arbeiten. Denn also für mich war tatsächlich auch ein Grund, warum ich in Lateinamerika nicht so gut zurechtkomme, dass die hinter uns sind in der Zeit. Das heißt, wenn in Deutschland um 7 Uhr morgens in Bayern die Leute anfangen zu arbeiten und erste Mails schreiben, da ist bei mir in Südamerika im schlimmsten Fall, ja, im schlimmsten Fall ist gerade erst Mitternacht, 1 Uhr, also ich bin gerade erst ins Bett gegangen. Wenn überhaupt. Und dann fangen die in Deutschland an zu arbeiten. Das heißt, dass ich, wenn ich aufwache, einen Haufen Mails habe, einen Haufen Arbeit und das setzt mich unter Stress. Damit komme ich nicht gut zurecht. Im Prinzip müsste man um 4 Uhr aufstehen und je nachdem, wo man ist, ist da trotzdem schon Mittagspausenzeit fast in Deutschland. Und wenn man eben mit deutschen Kunden arbeitet und von deutschen Kunden abhängig ist, dann macht es keinen Spaß. Also mir macht das dann keinen Spaß. Das setzt mich unter Druck. Während ich eben in Südostasien morgens aufwache und in Europa schlafen alle. Und zwar noch eine ganze Weile. Das heißt, ich kann ganz entspannt aufwachen, aufstehen. Ich kann meinen Morgensport machen, ohne dass mir jemand Druck macht, ohne dass mir jemand was schickt und sagt, ey Barbara, ich warte gerade auf eine Antwort. Kannst du dich mal kurz drum kümmern? Keine Kunden, die mir schreiben, ey, du hast mir eine Website gebaut, da funktioniert gerade was nicht, wo ich mich irgendwie um einen Plugin-Konflikt kümmern muss oder was auch immer. Das kann mir in Südamerika jeden Tag passieren und ich weiß nie, mit welchem Problem ich eventuell gerade aufwache. Und in Südostasien ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich mit einem Problem aufwache, weil wir eben in Südostasien 5, 6 Stunden voraus sind. Also das ist schon mal ein für mich essentieller Grund. Aber gut, wir wollen ja jetzt über das Positive in Südamerika reden. Wenn du vielleicht auch eben zum Beispiel ein Morgenmensch bist, wenn du gerne abends früh ins Bett gehst und morgens sehr früh 4, 5 Uhr aufstehst, so Leute mag es ja geben, so früh, das ist nicht meine Zeit. Also mit 6, 7 Uhr kann ich leben, aber vorher nicht. Aber wenn du so ein absoluter Morgenmensch bist, dann ist vielleicht Südamerika doch genau deins oder auch Mittelamerika. Oder wenn du nicht mit Kunden arbeitest, sondern nur digitale Produkte vertreibst oder was auch immer, eben nicht mit Kunden arbeitest, die dann morgens auf dich warten. Oder vielleicht deine Kunden in Nordamerika hast und dann in der gleichen Zeitzone bist. Das ist natürlich dann auch ideal, ja. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die auf dich zutreffen können. Also in all diesen Situationen wäre dann Südamerika oder Lateinamerika für dich ideal, ja. Und ich bin ja nicht das Maß aller Dinge. Von daher, vielleicht ist das für dich dein Ding. Und dann war für mich Brasilien eben die Destination, die mir am besten gefallen hat. In Jericoacoara zum Beispiel. Das ist ein Ort direkt am Meer, aber in den Dünen. Also es ist so ein bisschen Wüstenfeeling. Da fand ich es am schönsten, das ist ein bisschen abgelegen. Es ist wirklich nur ein Dorf, es ist keine richtige Stadt, glaube ich, weil ich gerade nicht auswendig weiß, wie die Einwohnerzahl ist. Mag aber auch daran liegen, dass man abgeschottet ist eben, ne? Es gibt keine Autobahn in dem Sinne dahin. Nein, nicht nur in dem Sinne. Es gibt keine Autobahn dahin. Man kommt nur mit Jeeps durch den Sand, also man muss wirklich durch die Dünen, durch den Sand fahren, um dorthin zu kommen. Das macht man am besten entweder mit einem Guide, der das eigene Auto fährt, der weiß, wie man durch den Sand kommt, oder eben man lässt das Auto vorher auf Parkplätzen stehen, lässt sich dann abholen mit Jeeps oder mit einem Jeep. Und so kommt man dahin und da gibt es Oasen und ja, eben ist ein Ort, wo es auch einige digitale Nomaden gibt, beziehungsweise wir waren nach der ersten Nomad Cruise für ein paar Wochen dort und das war so schön, das war so wunderschön, dass für mich Jericoacoara ein Herzensort geworden ist. Aber auch Rio habe ich geliebt, Salvador habe ich geliebt, Recife, also Recife geschrieben. Wunderschön, da habe ich bei Freunden übernachtet und wieder dieses Gefühl, dass ich lebe wie ein Local bekommen. Also ja, von daher, Brasilien war wirklich für mich eine wunderschöne Destination, an der ich genau das bekommen habe, was ich so gerne mag. Und vor allem den Einblick in die lokale Kultur. Das ist mir in anderen lateinamerikanischen Ländern immer schwer gefallen. Ansonsten ist Kolumbien noch ein Ort, den digitale Nomaden sehr gerne mögen. Für mich eben auch aufgrund der Zeitzone, da ist ja noch mal früher als in Brasilien, da ist wirklich 6, 7 Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland. Aber Medellin ist der Hauptort, sage ich mal, wo sich digitale Nomaden ansammeln in Südamerika. Und Buenos Aires ist noch so ein Ort, aber tatsächlich bin ich nie wieder nach Buenos Aires gereist und wäre auch nicht so auf die Idee gekommen. Dahin zieht es mich nicht mehr leider. Ja, also Medellin ist der Ort in Südamerika, den ich ansteuern würde heute, wenn ich es nochmal mit Südamerika als Ziel für digitale Nomaden probieren würde und den ich dir ans Herz legen würde. In Medellin selbst war ich noch nicht. Ich war in Kolumbien. Ich war nur in Cartagena. Das fand ich auch sehr schön. Das Internet war, glaube ich, nicht so gut. Wir waren da aber auch vor der Nomad Cruise, ich glaube, 2 oder 3. Das weiß ich gerade nicht mehr, ob es Nomad Cruise 2 oder 3 war. Also auf jeden Fall vor einer der Nomad Cruises, auf der ich war, waren wir dort auch mit vielen digitalen Nomaden und dementsprechend war es schon entsprechend cool. Ja, ich glaube, ich bin da hauptsächlich aufgrund der Zeitverschiebung nicht mehr nach Kolumbien gereist. Ansonsten würde ich wahrscheinlich Kolumbien nochmal eine Chance geben und eben vor allem Medellin. Auch Ecuador würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich in Lateinamerika nochmal nomadieren wollen würde, würde ich mir diese 2 Länder vornehmen. Ansonsten ist Mexiko in Lateinamerika ein Ziel, das viele digitale Nomaden sehr mögen. Playa del Carmen ist zum Beispiel einer der Orte, der da gerne angesteuert wird. Also schau dir das gerne an, wenn das was für dich ist. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Ich habe mich wieder als wandelndes Dollarzeichen irgendwie gefühlt, bin mit den Mexikanern nicht so 100% klar gekommen und ja, obwohl ich eben Spanisch fließend spreche, ja, konnte ich mich eben mit dem allen dort nicht so identifizieren und habe mich da nicht so 100% eingefunden, wie ich das gerne hätte. Dann war ich noch in der Dominikanischen Republik in Cabarete ein bisschen länger. Darüber gibt es auch einen Nomaden-Guide von mir, einen City-Guide. Das kann ich dir durchaus auch empfehlen. Damals waren wir auch nach einer Nomad Cruise relativ lange dort, 6 Wochen, glaube ich, etwa. Also das kannst du dir auch noch angucken, wenn du mehr in Lateinamerika deine Zeit verbringen möchtest als digitaler Nomade. Ansonsten muss ich generell sagen, dass ich in Lateinamerika Probleme mit dem Internet hatte damals. Das ist bei mir, wie gesagt, das war vor Corona. Meine Erfahrungen sind schon ein bisschen älter und ich denke, dass zumindest in Playa del Carmen mittlerweile, also in Mexiko, die Internetgeschwindigkeit sich doch ein bisschen verbessert hat. In Südamerika habe ich dazu tatsächlich auch keine neueren Erfahrungsberichte, während ich eben dir sagen kann, dass die Internetgeschwindigkeit in zumindest an den Nomaden-Hotspots und an den Orten, an denen ich mich hauptsächlich aufgehalten habe, also in Thailand an verschiedenen, eigentlich überall in Thailand ist das Internet doch eher gut, in Chiang Mai und Bangkok deutlich besser nochmal als auf den Inseln, aber auch auf den Inseln findet man eigentlich gutes Internet im Normalfall. In Singapur ist es wahnsinnig gut. In Vietnam ist es nicht ganz so gut gewesen, aber ich glaube, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen nochmal verbessert, sodass du da keine Probleme haben solltest. Auf Bali ist es sowieso gut. An anderen Orten in Indonesien müsste man mal gucken. Also prinzipiell es ist so, dass sich durch lokale SIM-Karten die Situation nochmal verbessert, wenn du dir dann einen Hotspot machen kannst, zum Beispiel. Mittlerweile gibt es auch internationale SIM-Karten, über die du dann arbeiten kannst, die heutzutage auch gar nicht mehr so teuer sind. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, über Starlink dir Internet zu holen. Da arbeiten wir hier auf diesem Roadtrip auch teilweise gerade mit, wenn wir in Gegenden sind, wie zum Beispiel jetzt auch hier, wo das Internet nicht, also hier, das WLAN funktioniert hier zum Beispiel nicht gut auf dem Campingplatz und da arbeiten wir dann entweder mit unseren mobilen Daten oder mit dem Starlink. Das funktioniert sehr gut und den kann man ja auch dann mitnehmen und überall auf der Welt, wo man einen freien Himmel hat, kann man sich Internet generieren. Also von daher, das sollte nicht mehr das Thema Nummer eins sein, das einen vom Reisen abhängt und davon den Herzensort zu finden. Zu Afrika kann ich bisher noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Kapstadt wäre da ein Ort, der für digitale Nomaden geeignet ist. Ich habe bereits einen Flug nach Kapstadt gebucht. Ich fliege, ich glaube, 21. November, jetzt 2025. Wann auch immer du diese Episode schaust. Also vielleicht war ich mittlerweile, auch wenn du das schaust, schon in Kapstadt. Auf jeden Fall, da werde ich endlich mir eine eigene Meinung zum afrikanischen digitalen Nomaden-Hotspot bilden können. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Hoffe sehr, dass du mir folgst, dass du meine Reise begleitest. Das werde ich auf alle Fälle auf Instagram teilen. Also gerne dort auch folgen, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann kriegst du auf jeden Fall mit, wie ich es in Kapstadt finde. Ansonsten ist, glaube ich, ziemlich klar, dass Thailand und Chiang Mai für mich der perfekte Ort ist, für mich als digitale Nomadin und für andere digitale Nomaden natürlich auch. Aber unterm Strich möchte ich das nochmal betonen. Es ist super wichtig, dass du für dich dir überlegst und herausfindest, was das ist, was du brauchst, was das ist, was du willst und dass du erstmal reist und den Ort findest, der für dich der ideale ist. Denn wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass der für mich in Thailand ist. Das hätte ich noch nicht mal gedacht, nachdem ich das erste Mal 6 Wochen in Thailand war. Aber dann ist es eben so gekommen. Also die Orte liegen manchmal da, wo man sie nicht erwartet. Also sei offen dafür, reise, schau dir an, was für dich in Frage kommt und finde für dich deinen Herzensort. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann klicke jetzt auf Abonnieren bzw. folge mir, je nachdem, wo du die Episode gerade anschaust oder anhörst. Und ja, folge mir gerne auf Instagram für alles Weitere und vor allem hier, wenn du auf YouTube bist, einmal den Abonnieren-Button klicken und like das Video. Ich danke dir, bis zur nächsten Episode.